Das Evangelium auf Kreta, die Gemeinden auf Kreta, der ewige Rettungsplan wird ausgeführt nach Befehl unseres Retter Gottes. Der Unterschied von damals zu heute, der Unterschied zwischen dem damaligen Kreta und dem Christentum auf Kreta und dem Christentum heute in Deutschland und Österreich und Mitteleuropa, ist natürlich der, dass dort das Christentum hineinkam und etwas Neues brachte. Und wir erleben heute, wie das Christentum Schritt für Schritt abgebaut und über Bord geworfen wird. Als ich mir gestern so vorstelle, dass ich vor 10 Jahren das letzte Mal mit euch hier war und wir uns alle einmal überlegen, was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren geschehen? Ich weiß nicht, wer vor 10 Jahren gedacht hätte, dass 8 Jahre später, 2017, die Ehe zwischen Mann und Frau neu definiert würde, von oberster Stelle, vom Parlament, vom deutschen Parlament, vom deutschen Bundestag, dass also Ehe nicht mehr eine lebenslängliche Verbindung zwischen Mann und Frau ist, sondern zwischen Mann und Mann, Frau und Frau oder irgendetwas anderes. Und um das dann noch zu vervollständigen, wurde ja dann im Oktober 2017 auch das dritte Geschlecht noch beschlossen vom Bundesgericht in Karlsruhe. Wir nehmen das heute so mit Schulterzucken hin, ist eben so, aber das sind gewaltige Eingriffe, nicht nur in die Demontage des Christentums, sondern in die gesamte Schöpfungsordnung Gottes. Und ich muss da immer wieder an 1. Korinther 5 denken, wo Paulus zu den Korinthern sagt, es ist unter euch eine Hurerei, die selbst unter den Heiden nicht stattfindet. Und so weit sind wir heute im Christentum. Und wir sind die treibenden Kräfte, die christlichen Nationen, in Anführungsstrichen christliche Nationen, sind ja die diese übertriebene Toleranz oder diesen Toleranzwahn so vorantreiben, dass selbst grundlegende Dinge, die in der Schöpfung seit Jahrtausenden und in der Natur, wenn auch einer nicht an den Schöpfer glaubt, es gibt ja diesen atheistischen Wissenschaftler Kutschera, der das vehement verteidigt, dass es eben Mann und Frau gibt und männlich und weiblich in der Schöpfung und dass diese Gender-Ideologie absolut wissenschaftlich nicht tragbar ist. Der steht jetzt vor Gericht, habe ich gehört, weil er das so vehement betont, was die Wissenschaft seit Jahrtausenden feststellt und die ganze Menschheit seit Jahrtausenden beobachtet und glaubt. Und dass das heute jetzt so selbstverständlich über Bord geworfen wird und sogar gerichtlich dagegen vorgegangen wird, wenn jemand an den alten Ordnungen festhält. Also wir erleben eine rasante Demontage nicht nur des Christentums, sondern auch der Grundlagen, wie der Schöpfer sie eingerichtet hat. Und auch auf religiösem Gebiet, das möchte ich noch nachschieben, einfach damit wir diesen Kontrast vor Augen haben, mit was für einer Welt wir es zu tun haben. Auf religiösem Gebiet, die katholische Kirche ist auch dabei, sich total zu demontieren unter Papst Franziskus. Er besuchte Anfang Februar dieses Jahres Abu Dhabi und durfte in diesem streng muslimischen Land sogar eine Messe abhalten. In den Kommentaren war von historisch die Rede, von einem neuen Dialog zwischen Christentum und Islam, von Toleranz, von friedlicher Annäherung. Abgesehen davon, dass der Begriff Gott nur als Schöpfer definiert wird, enthält der gemeinsame Text, der zwischen Papst Franziskus und dem großen Imam Ahmad al-Tayyib von der Universität von Al-Azhar, dieser Text wurde gemeinsam erarbeitet und unterzeichnet. Also abgesehen davon, dass Gott nur noch als Schöpfer definiert wird, enthält er folgende Passage. Der Pluralismus, das steht jetzt in diesem Text, der Pluralismus und die Vielfalt der Religionen, Hautfarbe, Geschlecht, Rasse, Sprache, klammern wir jetzt alles mal aus, sondern nur die Vielfalt der Religionen wird von Gott in seiner Weisheit gewollt. Oder ist von Gott in seiner Weisheit gewollt. Diese Weisheit Gottes, durch die er die Menschen geschaffen hat, diese göttliche Weisheit ist die Quelle, aus der sich das Recht auf Glaubensfreiheit und die Freiheit, anders zu sein, ableitet. Was wird hier zum Ausdruck gebracht? Aus christlicher Sicht, der Glaube Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu, akzeptiere alle Religionen, habe sie gar so, wie sie sind, gewollt. Und gerade durch diese Vielfalt habe der Mensch das Recht, glauben zu dürfen, was er will. was ja bedeutet, Gott selbst habe gezielt diese Freiheit konstruiert, damit der Mensch selbstbestimmt glauben dürfe. Also wird es genau auf den Kopf gestellt. Ich fasse das mit meinen Worten zusammen. Der Gott der Bibel soll der Gott sein, der alle Religionen gewollt hat, damit jeder Mensch selbstbestimmt glauben kann, damit jeder Mensch die Religion wählen kann, die ihm entspricht, die er will. Also Gott übergibt quasi das Monopol der Wahrheit dem Menschen und sagt, macht ihr, was ihr wollt, und jeder darf dann diese Wahrheit für sich wählen, die ihm entspricht, damit er selbstbestimmt glauben kann. Und so wird wirklich der Mensch an Gottes Stelle gesetzt und Gott, der wird irgendwie zum Handlanger, der da ein bisschen mithilft, ja, er erschafft halt etwas, wird als Schöpfer genannt, aber die Schöpfung ist dann zum Gott geworden, die Schöpfung regiert sich selbst und der Mensch entscheidet, welche Religion ihm entspricht und natürlich macht selber auch Religion. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir glauben. Was ich in der ersten Stunde sagte, dass richtige Theologie immer ein demütiges, sich nahen des Menschen Gott gegenüber ist und das, was Gott offenbart hat, vom Menschen angenommen wird als Wahrheit. Und nicht der Mensch eine Wahrheit aufbaut und sagt so, ich glaube das jetzt, weil das von mir kommt und ich möchte das, weil mir das entspricht, damit ich selbstbestimmt leben und glauben kann. Und Gott muss sich mir unterwerfen und muss das akzeptieren. Und in diesem Schreiben formulieren sie dann den lieben Gott, den es natürlich nur in der Wunschvorstellung der Menschen gibt, so, dass er sagt, ja, das freut mich, dass ihr alle so schön fantasievoll seid und viele Religionen erfindet. Und genauso habe ich euch geschaffen, dass jeder seine Religion erfindet und dann glauben darf, was er will. Total auf den Kopf gestellt. Alles wird ins Gegenteil verändert, dass am Ende der Mensch Gott ist und Gott nur noch eine Nebensache, eine Floskel oder eine Etikette, die jeder so definiert, wie er möchte. Der Rettungsplan unseres Rettergottes sieht anders aus. Er will uns durch seine Weisheit und Liebe die Augen öffnen und dann uns neu schaffen durch die Wiedergeburt und durch den Glauben an den Herrn Jesus. Wir kommen zurück zu den Versen. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Ah ja, wir machen jetzt Folgendes. Wir überspringen zunächst die Verse 6 bis 9. In den Versen 6 bis 9, die Gliederung wollte ich nochmal einblenden, Verzeihung. Wir haben also die Verse 1 bis 4 und den Vers 5 gesehen. Gruß und Thema. Thema, der ewige Rettungsplan wird realisiert auf Kreta in unserem Fall. Und Titus Auftrag lautet, die Gemeinden zu strukturieren, indem er Älteste einsetzt und auch Belehrungen weitergibt für die jungen Gemeinden. Und dann sehen wir im weiteren Verlauf von Kapitel 1 zwei Abschnitte in den Versen 6 bis 9. Ich habe das überschrieben mit dem Titel Das Profil eines Ältesten, so wie ein Ältester sein soll, um qualifiziert zu sein, eine Gemeinde zu leiten. Und dann im Kontrast dazu, denken wir wieder, sei anders. Im Kontrast dazu soll der Älteste eben nicht sein wie die Kreter. Und dann sehen wir ein ausführliches Profil der Kreter. Und wir wollen uns jetzt zuerst das Profil der Kreter anschauen, damit wir diese Gesellschaft noch ein bisschen besser durchschauen und verstehen und sehen, womit die Gläubigen es dort zu tun hatten. Und dann blenden wir zurück auf die Verse 6 bis 9 und schauen uns das Profil des Ältesten an. Das dann vielleicht erst übermorgen. Das wäre dann vielleicht zu viel, wenn wir das jetzt heute alles noch in die nächsten 20 Minuten reinpacken wollten. Also mir geht es darum, dass wir eben diese Stimmung auf Kreta, die Gesellschaft auf Kreta und eben jetzt auch das Profil des Kreters gut verstehen. Und ihr werdet leider sehr viele Parallelen finden zu unserer Gesellschaft. Lesen wir zunächst also die Verse 10 bis 16. Profil des Kreters. Denn es gibt, das Denn schließt sich also an die Beschreibung des Ältesten an. Warum muss der Älteste so sein? Denn, weil, Begründung, es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, ein anderer Ausdruck für die Juden. denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreta sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Gut, dass das Paulus gesagt hat und nicht ich. Das ist kein politisch korrekter Text. Was uns auffällt, ist, dass wir hier zwei Gruppen von Menschen beschrieben finden auf Kreta. Zum einen die Kreter, haben wir gelesen, woher sie kamen, und zusammengefasst in diesen drei Ausdrücken, immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche, also Betrug war gang und gäbe, eben jede Form von Bereicherung haftete kein negatives Merkmal an. Wenn du durch Betrug dich bereichern kannst, dann tu das. Lügner, böse wilde Tiere, Gewaltanwendung ist okay. Wenn man mit den Fäusten und mit Gewalt zum Ziel kommt, dann mach das. Und bei alledem faule Bäuche, immer versuchen, die anderen arbeiten zu lassen, möglichst sich drücken können, Sozialschmarotzer kultivieren, also das Wesen als Sozialschmarotzer kultivieren, Faulheit als Tugend. Das war die kretische Mentalität. Aber zugleich haben wir gelesen, noch einmal, besonders die aus der Beschneidung, Vers 10, waren zügellose Schwätzer und Betrüger. Also die Juden, die auf Kreta ausgewandert waren in den Jahrhunderten davor, haben sich irgendwie mit dieser kretischen Mentalität und Lebensweise auch vermischt. Und Betrügerei haben sie dann auch mitgemacht. Weiter in Vers 14 dann. Die Gläubigen sollen nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Und das erwähnt er noch einmal in Kapitel 3, Vers 9. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei er durch sich selbst verurteilt ist. Also ich habe mich immer wieder gefragt, wie lebten die Juden, die offensichtlich irgendeine heruntergekommene Form der Gesetzestreue da lebten und verkündigten und einforderten. Wie lebten die in dieser ausschweifenden, von Gewalt und Betrug geprägten kretischen Gesellschaft? Wie haben die sich vermischt, sodass sie es offensichtlich irgendwie gut miteinander konnten? Wie verträgt sich Ausschweifung und Gesetzlichkeit? Und das ist uns doch gar nicht so fremd von den Evangelien. Schauen wir mal kurz ins Matthäusevangelium, was der Herr den Pharisäern sagt. Matthäus 23. In diesen 6 Weherufen über die Pharisäer, der Herr deckt das Herz der Pharisäer auf. Die Pharisäer waren ja Meister im Schauspiel. Nach außen waren sie sehr fromm und taten gottesfürchtig und hingegeben. Aber der Herr kannte ihre Herzen. Und er sagt Folgendes in Matthäus 23, Vers 25. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, innen aber sind sie voll von Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Vers 28, Matthäus 23, 28, so erscheint auch ihr zwar von außen den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das erstaunt uns, oder? Diese frommen Pharisäer nach außen, der Herr redet von ihrem Inneren und sagt, Vers 25 noch einmal am Ende, ihr seid voll Raub und Unenthaltsamkeit. Also die waren geldgierig und die waren moralisch verdorben in Bezug auf den Bereich der Sexualität. Unenthaltsamkeit vielleicht auch noch, was Essen und Trinken und Alkohol anging, vielleicht taten sie das auch im Verborgenen. Und das entspricht dem, was wir in Matthäus 5 oder Matthäus 19 über die Frage der Scheidung lesen. Die Pharisäer kamen zu Jesus und wollten von ihm wissen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus jedem Grund zu entlassen, also sich von ihr zu trennen. Und der Herr sagt, nein, von Anfang der Schöpfung ist das nicht so gewesen. Gott hat sie geschaffen als Mann und Frau. Und was Gott vereinigt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Aber, sagen die Pharisäer, Mose hat uns geboten, einen Scheidebrief zu schreiben. Er hat gesagt, ihr könnt euch trennen, ihr müsst nur der Frau einen Scheidebrief mitgeben, dass sie ein Dokument hat, das sie vorweisen kann, was immer das dann worin immer ihr das dann behilflich war. Sie beriefen sich auf diese Form und sagten, wenn wir diese Form einhalten, dann dürfen wir unsere Frauen wegschicken, dann dürfen wir uns von ihnen trennen. Und sie bestanden auf diese äußere Form und sagten, dann sind wir korrekt, dann akzeptiert uns Gott. Und Jesus sagt, ihr seid voll Unreinigkeit in euren Herzen. Ihr habt nur ein Ziel, ihr wollt nach einiger Zeit eine andere Frau haben. Und das ist Unreinigkeit, das ist nicht korrekt. Und die Pharisäer sagten, aber wenn wir einen Scheidebrief schreiben, ist das korrekt, das hat uns Mose angeordnet. Und so denkt Gesetzlichkeit. Oder schauen wir noch in Matthäus 5, in Bezug auf das Schwören. Matthäus 5, Vers 33. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was mehr ist als dieses, ist aus dem Bösen. Worauf spielt er hier an? Wieder zurück nach Matthäus 23, da lernen wir, dass er Folgendes über die Pharisäer sagt. Matthäus 23, 16. Wehe euch, blinde Leiter, die ihr sagt, wer irgend bei dem Tempel schwört, das ist nichts. Wer aber bei dem Gold des Tempels schwört, ist schuldig, seinen Schwur zu halten. Ihr Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und ihr sagt, wer irgend bei dem Altar schwört, das ist nichts. Wer aber irgend bei der Gabe schwört, die darauf liegt, der ist schuldig, seinen Schwur zu halten. Und so weiter. Also die Pharisäer lehrten, wenn du schwörst und du schwörst nur beim Tempel, dann kannst du deinen Schwur brechen. Aber wenn du bei dem Gold des Tempels schwörst, dann bist du gebunden. Das ist Gesetzlichkeit, oder? Man kennt das von Kindern oder als wir Kinder waren, wenn du das machst hinter dem Rücken und du machst ein Versprechen, gibst ein Versprechen ab, dann musst du es nicht halten, weil du ja dieses Zeichen gemacht hast. Der Mensch ist von Natur aus zutiefst gesetzlich. Er will immer nach außen einen frommen Anschein geben und sich irgendwelche Regeln aufbauen, denen er entspricht und mit denen er sich dann auch entschuldigen kann, dass er ja das Gesetz dann auch brechen kann, wenn es ihm irgendwie passt und ihm zugute kommt und ihm Vorteile verschafft. Das ist Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit eben in ihrer negativen Ausprägung, in Klammern sei gesagt, das darf uns nie dahin führen, dass wir denken, wir brauchen die Gebote, die das Neue Testament uns gibt, nicht so ernst nehmen. Das ist ja gesetzlich, da müssen wir aufpassen, dass wir den Ausdruck nicht falsch gebrauchen. Aber Gesetzlichkeit im Sinne dieses Missbrauchs bedeutet immer wieder Regeln aufstellen, damit wir nach außen einen tollen Schein abgeben, aber zugleich auch Regeln, die wir umgehen können, wieder Regeln, die uns helfen, diese Regeln zu umgehen, um dann doch unseren Willen durchsetzen zu können. Gesetzlichkeit sucht nie die Gemeinschaft mit Gott, ein reines Herz vor Gott. Sie fragt nie, Herr Jesus, was willst du? Was entspricht deiner Liebe zu mir? Ich will diese Liebe beantworten. Sondern Gesetzlichkeit sucht eigentlich immer die eigene Ehre, den eigenen Vorteil und eben den eigenen Schein nach außen. Und so kann man sich schon vorstellen, dass die Kreter, die ausschweifenden Kreter und die gesetzlichen Juden es irgendwie miteinander konnten. Vielleicht sagten die Juden, du kannst ruhig betrügen, du musst von dem Erwerb des Betrugs nur 10% als den Zehnten abgeben und dann ist das gut. Ja? Und so waren die auch drauf, zum Beispiel sagten sie auch, also du darfst natürlich am Sabbat keine Reise machen, aber auf einem Schiff darfst du reisen, da sitzt du ja nur. Hm? Und wenn du jetzt reiten willst, dann musst du einfach einen Wassersack auf dein Pferd legen, dann sitzt du ja auf Wasser, dann ist das wie wenn du eine Schiffsreise machen würdest und dann darfst du reisen. Und so fanden die immer irgendwelche Ausflüchte, um dann doch letzten Endes ihren Willen durchführen zu können. Du darfst zum Beispiel kein Ei essen, was eine Henne an einem Sabbat gelegt hat. Sie hat ja dann gearbeitet. Das ist ein verunreinigtes Ei. Aber wenn du die Henne dann am anderen Tag schlachtest, dann ist das okay, dass du das Ei gegessen hast. Und so muss man sich irgendwie vorstellen, dass die ausschweifenden Kreter mit den gesetzlichen Juden es gut konnten, denn was sie gemeinsam verband, war, dass sie in ihren Herzen ihre Sünde, ihre Unreinigkeit, ihren Betrug und was immer sie tun wollten, ja rechtfertigen konnten. Aber natürlich war es eine gemeinsame Front gegen den Glauben, der nach der Gottseligkeit ist. Denn dieser Glaube predigt zuallererst einmal, du bist Sünder. Und Gott liebt dich nicht, weil du so wertvoll bist, sondern er liebt dich, obwohl du ein Sünder bist. Und das ist seine Gnade und er möchte, dass du Buße tust und zu ihm umkehrst und bei ihm ein neues Leben anfängst. Aber leg deine ganzen unreinen Motive, deine bösen Hintergedanken, deine Lügen, deine Betrügereien und alles, was dein Herz sündigerweise begehrt und wünscht, leg das ab, bring es ans Licht, komm in die Gemeinschaft Gottes, tu Buße. Das ist das Evangelium und nicht Gesetzchen, um dein sündiges Treiben religiös zu rechtfertigen. Und so lesen wir dieses schöne Wort in dem Vers 15. Für den Reinen ist alles rein, für den Unreinen ist nichts rein. Weißt du, wenn du im Internet auf unreinen Seiten unterwegs bist und dann sagst, ja, jetzt habe ich 10 Minuten im Internet Dinge angeschaut, die nicht gut sind, aber ich lese dann auch 10 Minuten in der Bibel, dann bleibst du unrein. Dann hast du unreine Ziele und willst dich nur rechtfertigen durch irgendwelche Gesetzchen. Aber der Reine, der vom Herzen Gott gefallen will, der sagt, Herr, ich möchte in Gemeinschaft mit dir bleiben und was dir nicht gefällt, soll mir auch nicht gefallen, der wird auch das Internet benutzen können, aber er wird nicht auf die Seiten gehen, die Gott nicht gefallen. Und wir sind ja heute mehr denn je in Gefahr, auf diesem schmalen Grat eben nicht auf dem Grat zu bleiben, sondern zu fallen, weil wir von allen Seiten so angefochten werden, die ganze Unreinigkeit, die uns in der Welt angeboten wird, eben auch im Geheimen und im Stillen zu praktizieren und anzuschauen. Sei es auf dem Gebiet der Sexualität oder der Gewaltverherrlichung oder des Okkultismus oder was immer noch an Unrat im Internet angeboten wird oder auf anderen Medienträgern. Das ist die große Herausforderung für dich und mich. Sind wir wirklich rein von innen heraus? Ich habe das in der Kindererziehung so schmerzlich gemerkt, dass wir ja so bis 5, 6, 7, 8 hatten wir eine ziemlich gute Kontrolle über die Kinder. Und dann merkten wir aber, als sie in die Schule gingen, und das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, rund, und dann durch die Beeinflussung der anderen Schüler, die Lehrer und dann die ganze Welt, die eben auch durch die Massenmedien auf die Kinder eindrang, da merkst du irgendwann einmal, du hast nicht mehr die Gewalt, um über diese Dinge zu herrschen und sie von den Kindern fernzuhalten. Und ich musste meinen Kindern letzten Endes sagen, also wenn ihr in euren Herzen nicht einen Abscheu vor der Sünde aufbaut, dann seid ihr dieser Gewalt hilflos ausgesetzt. Von einem Lot heißt es, dass er in Sodom lebend, der arme Kerl, der hatte sich dummerweise für Sodom entschieden. Und es heißt im zweiten Petrusbrief, dass er seine fromme Seele durch das sündige Treiben seiner Umwelt quälte, indem er das Tag und Nacht beobachten musste. Und das hat abgefärbt auf seine Töchter, wie ich gestern Abend sagte, Moab und Ammon sind auf ganz seltsame Weise entstanden. Für die war das überhaupt kein Problem, ihren Vater dann betrunken zu machen, mit ihm zu schlafen, um so zu Kindern zu kommen. Das war Sodom. Und das hat er abgefärbt auf die Töchter offensichtlich. Und das ist schrecklich, wenn wir überlegen, wie die ganze Unreinheit und Verkehrtheit dieser Welt sowohl in die Köpfe wie auch in die Gefühle und Lüste unserer Kinder eindringt. Wie kriegen wir sie dahin, wie kriegen wir uns dahin, eben von innen heraus rein zu sein? Und dann können wir mit allen Dingen umgehen. Dann können wir ein Glas Wein trinken, ohne den Wunsch zu haben, uns zu betrinken. Dann können wir vielleicht auch ins Kino gehen und uns einen Film anschauen, wenn wir ihn mit dem Herrn Jesus anschauen und sagen, was war jetzt gut in dem Film? Leider ist so wenig Gutes unterwegs, dass man sich fragt, ob man überhaupt noch ins Kino gehen soll. Und von der Werbung gar nicht zu sprechen, die dann vorher im Vorspann noch kommt. Aber die Frage ist immer, bist du von innen heraus rein, dass dich das Unreine einfach abstößt, sodass du das sortieren kannst? Oder bist du innerlich unrein, dass sich das Unreine anzieht und du letzten Endes als Christ dann nur Rechtfertigungen suchst in einer gesetzlichen Art und Weise, dich zu rechtfertigen, wenn du Unreines anstrebst und konsumierst? Das Evangelium will uns von innen heraus reinigen, mit Gott in Gemeinschaft bringen und alles äußere Scheinheiligtum ablegen lassen. Das ist dann auch der Sinn des Wortes gesund, der hier im Titusbrief viermal vorkommt, zusammen mit dem Ausdruck besonnen. Das schauen wir uns dann Kapitel 2 noch genauer an, aber ihr habt es gesehen, schon in Kapitel 1 finden wir es in Vers 13. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Und über die Ältesten wird in Kapitel 1, Vers 9 gesagt, dass sie sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen vermögen, als auch die Widersprechenden zu überführen vermögen. Gesunde Lehre soll zu einem gesunden Glauben führen. Interessant, das Wort hier im Titusbrief und auch in den Timotheusbriefen wird im übertragenen Sinn benutzt, also für geistliche Gesundheit, für Glaubensgesundheit. In den Evangelien finden wir es im buchstäblichen Sinn. Wenn also der Herr Jesus jemanden heilt, dann heißt es, und er wurde gesund, körperlich gesund. Und wann ist unser Körper gesund? Ja, wenn er das tun kann, wofür er geschaffen ist. Wenn ich meine Arme brauchen kann für das, was sie tun sollen, nämlich greifen und abstützen und so weiter, und ich meine Beine brauchen kann zum Laufen, meinen Kopf zum Denken, meine Augen zum Sehen. Und wir sind gesund im Glauben, wenn wir so leben, wie es der neuen Natur in uns entspricht. Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind Früchte, die der Heilige Geist in einem Wiedergeborenen wirken möchte, die ihn zu einem gesunden Christen machen. Während die Kreter und gesetzlichen Juden krank waren, im Bilde gesprochen, sollten die Gläubigen gesund sein im Glauben, eben dem göttlichen Wesen entsprechen und dem göttlichen Wort entsprechen, durch das sie sich belehren lassen. Gesund. Und das Gesundsein im Glauben soll gute Werke hervorbringen. Interessant, das Wort Werke kommt im Titusbrief 7-mal vor. 5-mal zur Ermutigung, dass die Gläubigen gute Werke tun sollen. Wir werden das noch sehen. 1-mal wird unterstrichen, dass wir nicht durch Werke errettet sind. In Kapitel 3, Vers 4. Nicht durch Werke sind wir errettet worden, sondern allein durch die Gnade Gottes. Und 1-mal wird es erwähnt, als ein Merkmal, dass eben die nicht gesund sind im Glauben, die Kreter und die Juden, dass sie unfähig sind, zu guten Werken. Kapitel 1, Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Ja, das wird die Herausforderung sein in den nächsten Vorträgen. Was sind diese guten Werke, in denen wir leben sollen? Und vielleicht wird die Antwort den einen oder anderen erstaunen. Aber wir wollen hier jetzt einen Punkt machen. Auf die Ältesten gehen wir dann übermorgen ein, in Verbindung mit den Personengruppen, die auch in Kapitel 2 erwähnt werden. Da geht es dann nur noch um Gläubige. Aber wir halten heute fest, das Evangelium, der Siegeszug des Evangeliums hält an bis heute. Wir sehen im Beispiel von Kreta im Titusbrief einen sehr erschütternden, aber auch lehrreichen Kontrast zwischen einer heidnischen, verkommenen Welt und dem christlichen Glauben, der sich in dieser Welt bewähren soll, als Kontrast eben im Sinne von sei anders. Und dass Titus mit dieser Aufgabe, die Gemeinden in dieser Richtung hin zu belehren und zu prägen, einen gewaltigen Auftrag hatte. Das soll uns in den weiteren Tagen beschäftigen, jeweils am Vormittag. Wir haben jetzt noch gut 10 Minuten Zeit.